HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk, der Beruf und Familie Podcast.
Hallo zusammen, mein Name ist Silke Güttler und ich begrüße Sie alle zu unserer neuen Ausgabe des Beruf und Familie Podcasts. Worum geht es heute? Um alters- und alternsgerechte Gesundheitsangebote von Seiten des Arbeitgebers. Die Mitgliedschaft im Fitnessclub für die jüngeren Beschäftigten, Kurse zum Stressmanagement für Mitarbeitende im Alter zwischen 35 und 45 Jahren, die sich in der Karrierephase zum Beispiel befinden, Ergonomie-Schulung für lebensältere Mitarbeitende. Die Liste ist lang, aber braucht es denn von Seiten der Arbeitgeber spezifische gesunderhaltende oder gesundheitsfördernde Angebote für unterschiedliche Altersgruppen? Wenn ja, welche sind zielführend? Passend zu unserem Jahresmotto Age Matters, altersbewusst attraktiv, spreche ich heute darüber mit zwei Expertinnen, die nämlich auch gleichzeitig zu unseren AuditorInnen zählen. Das sind Katharina Stach und Jörg Weber. Hallo Katharina.
Hallo Silke, grüß
Hi,
dich.
Grüß dich auch. Hi Jörg.
Hallo, sei gegrüßt.
Sehr schön. Super, dass ihr heute da seid. Ja, und bevor wir hier mal so thematisch in die Tiefe gehen, würde ich euch bitten, euch mal vorzustellen. Wer seid ihr denn? Welchen Hintergrund habt ihr? Katharina, magst du
anfangen?
Ich
glaube, ich darf anfangen.
Ja, mach mal, genau.
Ladies first.
Sehr gerne.
Ja, ich bin von Haus aus Diplompsychologe mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie, aber auch gleichzeitig betriebliche Gesundheitsmanagerin. Das heißt, ich berate Unternehmen in allen Fragen rund um das Thema BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliches Eingliederungsmanagement und führe insbesondere in mittelständischen Betrieben, die so aufgrund ihrer Größe keine Kooperationen so mit Krankenkassen oder Berufsgenossenschaften eingehen können, die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen. Oft verbinde ich diese Ergebnisse dann auch mit Maßnahmen, die insgesamt eine positive Entwicklung in Organisationen ermöglichen soll. Und das verbindet sich auch mit meinem Herzensthema, und zwar die der Auditorin Beruf und Familie. Ich bin hier sehr leidenschaftlich auch Auditorin für dieses Zertifikat, einfach aus dem Grund, dass ich dieses Verfahren für absolut sinnvoll und zielführend und auch zukunftsfähig halte. Das ist so mein Hintergrund.
Sehr schön. Jetzt zu Jörg.
Hallo, mein Name ist Jörg Weber. Zum Einsortieren, ich bin 55 Jahre alt. Wir haben ja das Thema Age Matters, dass man weiß, aus welchem Erfahrungshintergrund spreche ich, was das Lebensalter angeht. Ansonsten bin ich von der Ausbildung her Diplom-Betriebswirt, arbeite aber jetzt schon sehr, sehr lange mit schwerpunktmäßigen Gesundheitsthemen und der Schwerpunkt dort im Besonderen auf das Thema psychische Gefährdungsbeurteilung. Das mache ich zusammen mit meinem Team seit einigen Jahren und wir führen diese Befragungen durch. Wir begleiten die Unternehmen während des kompletten Prozesses, gehen auch mit in Umsetzungen aus den sich daraus resultierenden Maßnahmen. Und daraus abgeleitet sind wir auch prophylaktisch tätig im Bereich Burnout-Prophylaxe, Umgang mit psychischen Problematiken im betrieblichen Kontext. Unser Schwerpunkt nicht der medizinisch-psychologische, der natürlich auch immer eine Rolle spielt, sondern auch der betriebswirtschaftliche Ansatz. Das heißt, wir reden mit unseren Kunden, oft ja dann auch auf der anderen Seite mit den Kaufleuten. Und das haben wir festgestellt, es ist leichter, wenn der BWLer zum BWLer spricht. Und das ist, wie gesagt, das macht uns, was das angeht, ein bisschen besonders. Und für mich ist das Herzensthema natürlich. Und so kam es auch fast zwangsläufig, dass das Thema Beruf und Familie reingerutscht ist und wir uns gut fanden und mittlerweile auch sehr gut zusammenarbeiten und auch passend. Und umso mehr freut es mich auch, dass es jetzt mal zum Podcast reicht. Ja.
Sehr gut, auf jeden Fall, weil da habt ihr genug Background und steigen wir dann auf der Grundlage auch mal ein ins Thema. Erstmal allgemein zum Thema Gesundheit. Welchen Stellenwert hat denn das Thema Gesundheit in den Betrieben aktuell? Was nehmt ihr da wahr? Also bei den Beschäftigten, aber auch bei den Arbeitgebenden?
Fangen wir vielleicht mal mit den Beschäftigten an. Also das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema Gesundheit, Gesunderhaltung. Das ist ein Trend, der sich schon seit Jahren immer weiter fortschreibt und der natürlich auch absolut Sinn macht. Was die persönliche Schiene angeht, ist es bei den Arbeitnehmern auch oft im privaten Bereich verhaftet, dass die sich schon daran orientieren, was kann ich für mich tun, wie halte ich mich gesund, wie ernähre ich mich gesund. Bei den Unternehmen ist es ein bisschen anders. Da wurde es nach meinen Erfahrungen erst ein bisschen stiefmütterlich behandelt, sondern dann auch dorthin delegiert. Ja, Gesundheit, das ist das Thema der Mitarbeiter. Wenn der gesund sein will, dann soll er das bitte auch für sich tun und Maßnahmen dafür einleiten. Mittlerweile ist es aber so, dass die Arbeitgeber auch merken, das berufliche Umfeld hat auf die Gesundheit eine wesentliche Einflussnahme und das gibt dann auch Gestaltungsmöglichkeiten für die Arbeitgeber. Also das sind die, die proaktiv auf das Thema zugehen, die sagen, der gesunde Mitarbeiter hat natürlich was für sich getan, das hilft aber auch uns und sei es nur, ihn in der Produktivität zu halten. Und begleiten kommt natürlich, und das sind sämtliche Statistiken, die immer wieder veröffentlicht werden. Krankheitsquote nehmen zu, AU-Tage nehmen zu. Unternehmen spüren das Thema Gesundheit auch im Controlling, auch in den Zahlen und merken, wenn ich dort nicht tätig werde, dann habe ich Produktivitätsverluste, die ich so einfach nicht mehr kompensieren kann. Denn gerade wenn entscheidende Mitarbeiter für mich ausfallen, lange ausfallen, habe ich ein Problem, die Produktivität aufrechtzuerhalten, beziehungsweise delegiere dann auch Problematiken in die Teams zurück, die die Arbeit, die ja liegen bleibt, machen müssen. Und dann ist die Rückmeldung ganz klar, wir haben echt was davon, wenn wir unsere Workforce, wie man so schön sagt, gesund erhalten, weil das können wir auch dann in Zahlen messen. Und das macht es in der Regel für die Kaufleute immer ein bisschen leichter, mit Gesundheitsthemen nicht umzugehen im Sinn von, ja, das ist so ein nice to have, sondern das ist ein must have.
Ja, ich sehe das genauso wie Jörg. Danke, Jörg, auch für diesen Hintergrund, auch so aus dieser Controlling-Brille, ne, die du ja so sehr gut mitbringst. Ja, ich finde auch, das Thema Gesundheit, das hat neben diesem Schmerzpunkt AU-Tage, ne, also Fehlerhäufigkeit, auch noch einen weiteren Stellenwert, wenn es so um die, ich sage jetzt mal, Arbeitgeberattraktivität nach außen geht, die Stärkung der Unternehmenskultur, das Commitment der Bestandsmitarbeitenden, ja. Das heißt, so je höher dieses Sozialkapital eines Unternehmens ist, und damit ist jetzt so gemeint, die Qualität der Arbeitsbedingungen, auch die Qualifikation der Beschäftigten, die Führungsqualität etc., desto gesünder sind auch die Mitarbeitenden. Da gibt es auch eine Studie aus der Bertelsmann Stiftung, die da sehr, sehr deutlich ist. Und deswegen ist das betriebliche Gesundheitsmanagement, finde ich, im Stellenwerk halt wirklich sehr, sehr stark gestiegen. Und man sieht das insbesondere auch so bei DAX-orientierten Unternehmen, wenn wir um Corporate Social Responsibility sprechen. Da ist der Erhalt der Gesundheit auch eine ganz wichtige Säule der Strategie. Und da geht es gar nicht mehr so um Fehlzeitenreduktion. Natürlich auch. Ne, so im langfristigen, aber viele große Unternehmen sind auch dazu übergegangen, inzwischen auch eine richtige CSR-Abteilung zu haben, ja, in der Nachhaltigkeit, Gesundheitsmanagement und sogar Personalentwicklung zusammengeführt sind, ja. Also wenn du mich fragst, wie hoch der Stellenwert ist, dann würde ich antworten, wie Jörg, bei allen Unternehmen sehr hoch. Aber die Unternehmen müssen halt wirklich nochmal weg von diesem bildlichen grünen Apfel hin zu einer wirklich nachhaltigen Strategie.
Inwieweit spielt denn da das Alter da rein? Und da komme ich jetzt auf meine nächste Frage. Agieren Arbeitgeber in Sachen Gesundheit denn eher alters- oder alternsgerecht? Also denken Sie auch das Altern, das Älterwerden im ja, betrieblichen Gesundheitsmanagement mit?
Ich weiß nicht, wie Jörg, also Jörg, ergänze mich bitte gleich noch. Also im
Ja.
Moment ist es so, dass viele Unternehmen meiner Meinung nach erst reagieren, wenn es wirklich brennt, ja. Also wenn ältere Mitarbeitende nicht mehr belastbar sind oder wenn wir halt wirklich hier deutliche Langzeiterkrankungen haben, insbesondere in der psychischen Abteilung, dann gibt es Anpassungen sowie leichtere Aufgaben oder auch flexiblere Arbeitszeiten etc. Natürlich auch ergonomische Hilfsmittel, aber als Expertin finde ich, beides vermischt sich irgendwie ein bisschen, ne? Also altersgerecht, alternsgerecht, da sind Großkonzerne vielleicht besser aufgestellt und können auch so die beiden Themen besser trennen oder auch Angebote, aber beides kann man nicht so ganz strikt trennen.
Ich sehe es auch in der Richtung, dass zunächst mit Problematiken versucht wird, das individuell zu lösen mit den individuell Betroffenen, weniger strukturell und damit auch strukturellen Blick drauf zu nehmen und auch mal Zahlen dazu zu sammeln, um vielleicht zu sehen, oh Moment, das ist ja nicht nur ein Thema des einzelnen Mitarbeiters oder der einzelnen Mitarbeiterin, sondern wir erkennen dort so eine Problemstruktur. Und dann kann ich natürlich anders reagieren, als wenn ich immer nur individuell versuche, irgendwo nachzuschärfen, im Sinne von, wir müssen das jetzt irgendwie regeln. Und dann, ich kann proaktiv drangehen, wenn ich sehe, da ist ein größeres Problemfeld mit gewissen Strukturen, die sich abbilden. Und dann kann ich darauf natürlich schön reagieren und muss mich dann in den Individualitäten nicht verlieren, weil das wird dann irgendwann schwierig. Ich kann einen Fall ganz gut lösen. Na, wenn das mehrere Fälle werden und ich versuche es immer nur individuell, dann kostet das wirklich Zeit und auch viel Geld.
Was nehmt ihr denn wahr, was die Beschäftigten sich denn wünschen? Also jetzt auch mit Bezug auf die verschiedenen Alterskohorten, kommt es ihnen da auf unterschiedliche Dinge an? Also setzen Jüngere, ich hab's mal so dahergeredet, eher auf präventive Angebote oder lieber generierend, kurierend? Also wo ist so der, sind die Wünsche denn?
Also ich sehe da schon ein paar Unterschiede zwischen Jüngeren und Älteren. Einfach weil also diese Digital Natives, die wir hier so haben bei den Jüngeren, die Jüngeren, die nutzen wirklich sehr viel intuitiver auch so digitalisierte Angebote, ja. Die möchten Trends, also die erkennen Trends in verschiedenen sozialen Netzwerken und möchten das auch dann ausprobieren, sowohl privat, aber sind auch sehr initiativ in den Unternehmen unterwegs und sagen, hier, biete doch mal dies oder das oder jenes an im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also die sind sehr viel experimentierfreudiger. Und von den Themen her betrifft das aber im Grunde genommen auch die gleichen Themen wie bei älteren Mitarbeitenden, ne? Bei Älteren ist es so, dass die, also so das Thema, ich bin selber übrigens ja auch so um die Mitte 50 und ich komme auch noch aus dieser Generation, wo man auch zur Kur gegangen ist, bin auch selber, ne, zur Kur gegangen. So das ganze Thema von der Rentenversicherung zum Beispiel, die RV Fit anbietet, ja, das sind also wirklich so richtige Präsenzmaßnahmen mit Begleitung. Das nehmen Ältere wirklich gerne wahr und auch mehr Präsenzangebote als diese digitalisierten Angebote. Ich weiß nicht, wie Jörg so, wie die Erfahrungen bei Jörg sind.
Die sind sehr ähnlich. Also
Ja.
die tendenziell Jüngeren sind da wesentlich offener, sich auch selbst zu orientieren und zu suchen und auch die Rückmeldung in die Unternehmen zu geben. Ich habe da was gefunden, das klingt ziemlich gut. Was haltet ihr davon? Während die Älteren tendenziell darauf eher warten zu sagen, jetzt wird es mal Zeit für eine Kur und irgendeiner müsste das jetzt mal anstoßen. Ja? Und der so das klassische tradierte Modell, na, dann mache ich irgendeine Kur für dieses oder jenes und warten mehr ab. Also weniger Proaktivität.
Und ich muss auch sagen, also ich habe selber Kinder so im Teenageralter, wo ich wirklich merke, dass sie insgesamt, ich kenne da die Zahlen jetzt nicht dazu, aber ich meine auch schon gelesen zu haben, dass sie doch sehr viel gesundheitsbewusster auch leben. Und das spiegelt sich dann auch so, auch in der Ausbildungswelt, spiegelt sich das schon wieder.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was wir auch schon, wir haben ja so ein paar Studien, ne, und Untersuchungen gemacht zur Generation Z mit Privatunis.
Stimmt.
Und da hat sich das tatsächlich auch gezeigt, ne? Also, dass dieses Gesundheitsbewusstsein sehr ausgeprägt ist tatsächlich, ne? Und das reicht dann von dem berühmten Obstkorb, ja, und so, aber durchaus natürlich auch wirklich ganz konkrete Angebote nochmal zur Gesundheitsförderung auch tatsächlich und so. Ne? Also spannend tatsächlich. Aber
Spannend, ja.
ja, eben. Wie sieht es denn bei der, ja, bei der physischen Gesundheit aus? Also könnt ihr jetzt, um da nochmal konkreter reinzugehen, physisch versus psychisch und so, bei der physischen Gesundheit, was wünschen sich denn da so die unterschiedlichen Alterskohorten?
Ich weiß nicht, Jörg, du, ich, vielleicht.
Nee. Du hast schon Luft geholt, du kannst gern
Ich habe schon
anfangen,
Luft
ja.
geholt, genau. Also, genau. Also ich finde, bei der physischen Gesunderhaltung sind die verschiedenen Alterskohorten sich gar nicht so unähnlich. Also das ganze Thema ergonomische Arbeitsplätze und so weiter, da geht es ja wirklich, das ist ja so ein typisches Beispiel für alternsgerechte,
Ja.
ja, aber auch altersgerechte Arbeit, ja. Oder ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr diese Exoskelette, das ist insbesondere in der Produktion zum Beispiel, sind das solche Hilfsmittel, die man sich so anschnallt, die in der Produktion halt helfen, mit schweren Belastungen besser umzukommen. Hat auch was mit physischer Gesundheit zu tun, die sowohl jungen als auch alten, älteren Mitarbeitern dann halt auch gerecht werden. Also da sehe ich tatsächlich keine so großen Unterschiede. Wir haben alle den gleichen Körper, natürlich mit unterschiedlichen Maleschen. Bei dem einen ist es halt präventiv, bei dem anderen ist es dann halt eher heilend.
Ja, also da sind auch nach meinen Erfahrungen die Unternehmen relativ gut aufgestellt, weil das Thema Ergonomie schon seit Jahrzehnten auch von den BGen abgeprüft wird und so weiter. Da gibt's eine Menge Know-how. Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind dort gut unterwegs, können damit umgehen, können diese Sachen auch prüfen, können diese Sachen auch messen. Und damit geht es auch leicht, die in eine Veränderung zu bringen und zu sagen, da gibt es einen aktiven Missstand, da sind was weiß ich noch, irgendwelche Stühle unterwegs oder sowas, die quasi provozieren, dass ich eine Rückenerkrankung bekomme. Das wird dann auch sehr schnell abgestellt. Es dreht sich ein bisschen, wenn man von der physischen in die psychische Geschichte wechselt. Da ist einmal die grundsätzliche Themenaffinität der Mitarbeitenden aus meiner Erfahrung heraus ganz interessant. Also wenn das Thema psychische Gesundheit in offenen Angeboten im Unternehmen präsentiert wird, dann kann ich aus meiner Erfahrung sagen, und ich habe schon einige Veranstaltungen in verschiedensten Unternehmen, Verwaltungen und so weiter gemacht, die Themenaffinität ist ganz klar jung und weiblich. Also das ist unabhängig von, wie gesagt, von Branchen, ist davon auszugehen, dass die Teilnehmerschaft bei freien Angeboten, wo sich die Mitarbeiter frei darauf melden können, also wo nicht gesagt wird, wir sind dienstlich verpflichtet, daran teilzunehmen, dann ist die weibliche Quote etwa 80%. Da sind die Herren der Schöpfung noch deutlich hinten dran, was die Themenaffinität geht. Die Problemstellungen sind absolut dieselben. Da gibt es meiner Erfahrung nach keine Unterschiede, aber die Themenaffinität ist jung und weiblich. Und das schwierigste Klientel, um zu bewegen in Richtung der psychischen Gesundheit, sind ältere Herren. Das sind die dicken Bretter, die man bohren muss, wenn man da durch muss, ja, wenn man da was bewegen will.
Ja, also ergänzend, also wir sprechen ja von psychischer Gesundheit, ja, und das betrifft auch so ein bisschen die kognitive, ne, die kognitive Belastung sozusagen bei Mitarbeitenden. Und wenn wir uns jetzt mal so die verschiedenen Alterskohorten auch anschauen, da sehe ich halt schon, dass die digitale Reizflut bei Älteren und auch so diese Verdichtung der Arbeit und dieser ständige Change, dem wir ja unterliegen, einfach bei älteren Mitarbeitern rein neurobiologisch nicht mehr so einfach ist. Also da gibt es auch ganz klare Erkenntnisse, dass bei der Entwicklung des Gehirns im Alter halt so dieses Switchen auf neue, ja, ich sage jetzt mal auf neue Bedingungen und so weiter, einfach immer schwieriger wird bei älteren Mitarbeitenden. Und auch junge Menschen tun sich da schwer. Sie merken es halt nur nicht. Also da ist es auch wichtig, präventiv vorzugehen. Aber da denke ich, dass es da auch unterschiedliche Notwendigkeiten gibt, ne? Wir sprechen sicherlich gleich auch noch über soziale Gesundheit, ja, oder auch Sinnhaftigkeit der Arbeit. Das spielt bei jungen Menschen, also bei älteren Mitarbeitenden natürlich auch, aber eine ganz, ganz große Rolle bei jungen Menschen, weil sie sich diese Sinnhaftigkeit auch viel mehr erlauben können heutzutage, ne? Weil wir sind ein Arbeitnehmermarkt geworden und kein Arbeitgebermarkt mehr. Also da denke ich, sieht man schon deutliche Unterschiede, wo auch Unternehmen reagieren müssen.
Ja, gerade klang schon. Oh ja, gerne,
Ja,
Jörg. Ja, klar.
ich würde noch mal eine Lanze brechen für die Dienstälteren oder älteren Mitarbeiter. Auch was man auch jetzt so langsam feststellt, ist, dass diese Lebenserfahrung sich natürlich dann auch im betrieblichen Umfeld dahingehend auswirkt, dass die auch ruhiger und gelassener werden, weil die Situationen, Krisensituationen auch schon erlebt haben. Also ich komme
Ja, das
beispielsweise
stimmt.
ursprünglich aus dem Bankenbereich. Das heißt, wenn der Banker lang genug dabei ist, dann hat er 1987 den Schwarzen Montag erlebt, er hat 2000 Blase, Dotcom-Blase, er hat Finanzproblematiken 2008 und so weiter erlebt und weiß, das kann man auch überleben. Also man muss sich dann auch nicht unendlich triggern lassen, sondern diese Gelassenheit wird dann auch gesucht. Weil wenn jemand zum ersten Mal in so ein Krisenszenario reinkommt, dann sucht er natürlich Orientierung. Dann kann es ganz hilfreich sein, wenn es da einen gibt, der sagt, ja, Krise ist okay, Krise hat immer was Schlechtes, hat aber auch immer diesen Chancencharakter und weiß, man kann das überleben. Und dann ist es schön, wenn ich jemanden im Team habe, der diese Ruhe auch ausstrahlen kann. Der muss dazu gar nicht viel sagen, sondern da geht es auch viel um Ausstrahlung und das ist so ein Ankerpunkt. Ja. Also das ist ganz interessant, so aus den letzten Gesprächen und Maßnahmen, die wir gemacht haben, dass man auch sagt, Mensch, wir haben ja eigentlich dort auch Kompetenzen in unseren Teams, die man dafür mal nutzen können. Auch das ist ja dann altersgerecht, indem ich es aber dann auch diese Altersgerechtigkeit auch für mich nutze. Und nicht nur sagen, wir müssen nur das irgendwie in so einen Kohorten denken und sehen, wie wir Probleme vermeiden, sondern die Chancen, die sich daraus ergeben, auch nutzbar machen.
Ja, da klingt ja schon dieses Thema auch so ein bisschen der altersgemischten Teams an, ne? Da kommen wir nachher nochmal drauf. Ich wollte jetzt nochmal, gerade kam auch schon so ein bisschen das Stichwort so ja, mobile Arbeit und was das mit uns macht. Und gerade psychische Gesundheit ist ja nicht erst seit Corona und eben Aspekt der Isolierung durch Remote Work. Ich kann zu Hause, Homeoffice arbeiten. Da ist die psychische Gesundheit ja durchaus auch in den Fokus geraten. Durch mögliche Belastungen halt, Nutzung von elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien, Stück weit Vereinsamung, sind ja so Themen, die damit, schwingen. Widmen sich eigentlich diesen Aspekten die Arbeitgeber, aufmerksam oder ist das so, ja, so Begleiterscheinung und müssen wir durch? Also wie wird das gehandhabt eurer, ja, Erfahrung nach?
Also ich erlebe es gerade aus unseren Untersuchungen, was das Thema psychische Belastung und so weiter angeht und Gefährdungsbeurteilungen. Der Fokus der Unternehmen gerade zu Anfang von Corona war ganz stark auf dem technischen Fokus, zu sagen, wir müssen diese Möglichkeiten überhaupt irgendwie schaffen, also irgendwie Leitungskapazitäten zur Verfügung stellen, genug Laptops, irgendwie sichere Datenleitungen zu bekommen, überhaupt elektronische Aktenführung einzuführen. Da wurde also organisatorisch extrem viel bewegt, um es überhaupt mal machbar zu machen. Je länger die Leute dann in diesen Homeoffice-Szenarien waren, weg aus den klassischen Arbeitsszenarien mit Büro, hat man doch festgestellt, dass Schwierigkeiten auftauchen. Beispielsweise, was wir immer wieder bei unseren Untersuchungen haben, Social Distancing nimmt zu. Also es gehen Leute werden vergessen, in Anführungsstrichen, die für sich sonst das soziale Umfeld, Beruf, Arbeitsplatz genutzt haben, das bricht für die weg. Die haben da massive Probleme jetzt mit, weil das nicht mehr da ist. Automatisch, sie müssen sich das selbst schaffen. Das Thema Führung auf Distanz ist sehr oft Thema der Untersuchungen und da kommt raus, dass das schwierig ist, sowohl auf Distanz geführt zu werden, als auch für die Führungskräfte diese Führungswirksamkeit überhaupt zu entfalten, weil sie darauf nicht trainiert sind in der Regel. Und was wir interessanterweise auch noch haben, Problematiken überhaupt die Arbeit, die zu Hause in Anführungsstrichen stattfindet im Homeoffice, als gleichwertig überhaupt anzusehen.
Oh
Da
ja.
gibt es auch dann in den Unternehmen noch so eine Blickrichtung, ja, das ist ja quasi eine erweiterte Freizeit, die dort abgeleistet wird. Und die Mitarbeiter sehen das erfahrungsgemäß ganz anders und das entspricht auch mit Sicherheit nicht der Realität. Also da geht es noch um vieles, was sich noch nicht tradiert hat. Obwohl wir schon jetzt einige Jahre in diesen Szenarien sind, ist das aber noch längst nicht so, wie das klassische, bekannte Arbeiten vor Ort im Büro, auch in den Bürogemeinschaften. Unter anderem auch die Kommunikationskultur, die jetzt eine ganz andere wird. Auch dieses, was wir sonst haben, das Gespräch am Kopierer, in der Teeküche, wo en passant so viel erledigt wird und so viel koordiniert wird, was jetzt nicht mehr da ist. Und ich muss jetzt Wege und Möglichkeiten schaffen, das aber auch zu tun. Aber nicht mehr persönlich, sondern digital in anderen Formaten. Das ist eine große Herausforderung. Da wird auch mit vielen guten Ideen dran gearbeitet. Da werden wir, denke ich, auch in Zukunft noch interessante Modelle sehen.
Wir dürfen die Digitalisierung dahingehend ja auch nicht, also wir wissen, sie hat ihren Nutzen, es macht alles Sinn, aber auch in Richtung Gesundheit nicht verteufeln. Es gibt ja auch durch die Digitalisierung Gesundheitsangebote, ne? Also die sie auch hervorgebracht hat. Habt ihr da ein paar Beispiele?
Ja, also was ich so kenne, auch in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, das sind, ich also jetzt ohne Werbung zu machen, ne, aber das sind zum Beispiel so Meditations-Apps, die man nutzen kann, wo man als Unternehmen halt auch die Kosten dafür übernehmen kann. Ein Beispiel ist zum Beispiel Seven Minds. Es gibt aber noch viele andere. Es gibt einmal auch neben diesen Präsenz Kooperationen für Fitnessstudien, gibt es auch E-Gym zum Beispiel, oder viele Krankenkassen setzen inzwischen auch auf Online-Angebote. Also wenn ich als Unternehmen mit Krankenkassen zusammenarbeite, dann gibt es immer auch irgendwelche Online-Präventionskurse etc., die gebucht werden können. Ja, da gibt es schon einiges
Ja,
Gutes
ne?
auch.
Ja, ne? Genau. Irgendwie. Also das Für und Wider der Digitalisierung auch hier an der Stelle. Was ja auch ein Riesenthema ist, Verdichtung der Arbeit. Ne? Das ist ja ein Begriff, der uns mittlerweile überall begegnet, ist auch letztendlich altersunabhängig. Arbeitsverdichtung spricht jeder Beschäftigte unabhängig vom Alter von, hat aber eben auch seine massiven Auswirkungen auf die Gesundheit. Wie gehen denn Arbeitgeber damit derzeit um?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich problematisch, wenn ich in dieselbe Pipeline einfach nur mehr reinstecke und den Druck zu erhöhen, um zu sehen, dass irgendwie mehr am Ende bei rauskommt. Auch grundsätzlich altersunabhängig. Das ist einfach diese Druckkulisse, die ist für alle Mitarbeitenden mit Sicherheit schwierig. Und wenn ich dort nicht, um im Bild zu bleiben, gewisse Bypässe schaffe, um diesen Druck auch mal abzuleiten oder auch mal punktuell zu verringern, dann wird das Ganze schwierig. Und daran hängt viel an unpassenden Prozesse, die einfach der neuen Arbeitswirklichkeit nicht mehr entsprechen. Dann passt das nicht mehr, die Art der Kommunikation passt dann nicht mehr. Und das ist das, was zu dieser nominellen Verdichtung dann noch dazukommt. Aber dort ist auch die Lösung drin. Darüber kann ich steuern, um mit diesem Druck anders umzugehen. Ich glaube, wir werden uns davon verabschieden müssen, dass dieser Druck weniger werden wird. Ich muss ihn einfach intelligenter managen. Und das setzt natürlich auch wieder Fähigkeiten voraus, die sich im Moment in den Organisationen auch erst entwickeln müssen. Und auch Bereitschaften, sich darauf einzulassen, seitens der Führungskräfte, aber auch seitens der Mitarbeitenden. Aber klar ist, wenn man auf dem, denke ich, auf demselben, auf derselben Schiene weiterfährt wie bisher und einfach nur den Druck erhöht, ohne diese intelligenten Kompensationsmöglichkeiten zu schaffen, dann wird das zunehmend problematisch. Und dass es schon problematisch ist, dafür haben wir genug Krankenstatistiken und so weiter. So viel zu dem Thema, ja.
Ja, wir wollen ja auch gerne auf Lösungen schauen, ne? Einen Ausblick geben und so. Katharina, was meinst du denn, was können denn Arbeitgeber tun, um halt angesichts der Arbeitsverdichtung ja in gesundheitlich zu unterstützen tatsächlich?
Also ich möchte auch Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber auch wirklich an dieser Stelle mal loben, denn ich sehe wirklich in meinem Beratungsalltag immer wieder Geschäftsführer, Führungskräfte, Werksleiterinnen, Werksleiter, denen die Gesundheit wirklich ihrer Mitarbeitenden wirklich wichtig sind und die sich alle dieser Arbeitsverdichtung auch wirklich bewusst sind. Und ich denke halt, wenn Unternehmen halt die Freiräume, die sie finden durch Optimierung von Prozessen, beispielsweise durch neue Systeme oder durch Anpassung, durch Verschlankung und so weiter, ne? Weil oft sind ja so die Ursachen von Arbeitsverdichtung nicht nur durch viele neue Technologien, sondern auch viele veraltete Prozesse, dass sie halt diese gewonnenen Freiräume, ja, durch neue Systeme zum Beispiel, nicht immer wieder mit neuen Aufgaben schließen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sondern es ist ein guter Ansatz, hier vielleicht auch eher präventiver zu unterstützen. Ja, das heißt, Zeitfresser zu identifizieren, die Räume, die gewonnene Zeit flexibel auch offen zu halten für kreative Gedanken, ja, für präventive Gesundheitsangebote, und halt nicht, wie Jörg auch sagte, ne, schneller, höher, weiter. Und das tun auch wirklich viele. Also allein über Beruf und Familie, Flexibilisierung der Arbeitszeiten etc. Da sind wir zum Beispiel auch mit dem Audit echt gut unterwegs.
Ja, das ist schon mal noch eine schöne Brücke, die du hier auch geschlagen hast, eben, ne? Also Gesundheitsmanagement im Zusammenhang mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ne? Wir diskutieren ja oft bei uns auch hier auch so, was ist eigentlich das Dach, ne? Also weil viele Organisationen verorten unter dem Audit oder unter der Förderung von Vereinbarkeit das Gesundheitsmanagement und manche machen es genau umgekehrt. Aber man
Genau.
sieht, es gibt einen engen Zusammenhang und das
Absolut.
ist das Tolle daran tatsächlich, ne? Genau das Zusammendenken. Schauen wir mal auf die Stichwörter Verhaltensprävention versus Verhältnisprävention. Wo sind denn da die Möglichkeiten für Arbeitgeber zu unterstützen und wo sind sie vielleicht auch größer?
Gut, wir hatten es vorhin schon mal, ist so ein bisschen mit angeklungen, das Thema Verhältnisprävention, also an den vorhandenen organisatorischen, räumlichen Verhältnissen etwas zu ändern. Daran wird schon seit Jahrzehnten gut gearbeitet. Und da gibt es auch mit Sicherheit wesentliche Fortschritte, und das sieht man dann auch aus den Krankheitsstatistiken und so weiter, dass da etwas, gerade so Ergonomie-Themen und so weiter, das wird beherrscht und das funktioniert auch und das hat auch zu den entsprechenden Erfolgen geführt. Niemand würde versuchen, das zurückdrehen. Also keiner käme auf die Idee, jetzt zu sagen, nee, wir gehen wieder zurück zu mehr oder mit der Biergarnituren statt verstellbaren Schreibtischen etc., weil wir gesehen haben, das bringt einfach etwas. Dass die Leute sind gesünder, sie erkranken weniger in diesen Bildern. Da sind die Unternehmen nach meiner Erfahrung und das, was ich dort sehe, richtig gut drauf. Auch die zu prüfenden Behörden, BGen und so weiter, je nachdem, Gewerbeaufsichtsämter und so weiter, die haben das drauf, das läuft. Da gibt es keine große Geschichte. Bei der Verhaltensprävention, das geht ja sehr oft auch im Bereich, weil ich komme aus dem Bereich psychische Gesundheit, psychische Gefährdungsbeurteilung, das ist noch ein großes Feld, aber auch ein Feld von ganz vielen Chancen, daran zu arbeiten. Das ist nicht so einfach, in Anführungsstrichen, weil dort geht auch um Erkennen, um Messbarkeiten, um Standards, die so stark nicht definiert sind. Es gibt Ergonomiestandards, es gibt Standards für Licht, es gibt Standards für Gefahrstoffe und so weiter. Das ist messbar, da gibt es Detektoren, die ausschlagen, wenn irgendetwas dort in eine falsche Größenordnung geht. Bei der psychischen Gesundheit ist es wesentlich schwieriger. Dort muss erst ein Bewusstsein erkannt werden und dann auch die Möglichkeiten, das Ganze zu messen. Längst nicht alle Unternehmen machen die psychische Gefährdungsbeurteilung, die laut Arbeitsschutzgesetz auch vorgeschrieben ist, weil viele es auch gar nicht wissen, wie sie es machen sollen, weil es da noch keine tradierten Wege gibt. Selbst die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die seit 30 Jahren im Geschäft ist, zuckt auf diesem Thema in der Regel noch, weil man da noch nicht so sicher ist. Ja, das ist immer noch schwierig. Das ist untechnisch ganz problematisch in der Erkennung und in der Behandlung. Von daher gibt es dort noch vieles zu tun, aber auch noch viele Chancen. Auch das sehen wir bei den Gefährdungsbeurteilungen. Wenn es dann in den Maßnahmenbereich geht, kann man mit wenig ganz viel erreichen, wenn man es konsequent macht. Gerade im Bereich Information, Kommunikation geht eine ganze Menge und die Erfolge sind sensationell. Also das wird jedes Mal baff erstaunt und auch die Unternehmen, die gedacht haben, dass sowas kriegen wir nie in den Griff, ist gar nicht so schwer.
Ja, ich persönlich bin, also ich bin ein großer Fan von Verhältnisprävention, ja, weil, also ich vergleiche, wenn ich Gefährdungsbeurteilung mache, vergleiche ich das immer so mit so einem Drachenboot, ja. Also wir sind alle Mitarbeitenden in einem Team, wir sitzen alle in so einem Drachenboot, und das ist so ein großes Boot, wo alle die gleichen Sitze haben, die gleichen Ruder, das sind unsere Arbeitsmittel. Die Planken von dem Boot, das sind unsere Prozesse, mit denen wir arbeiten. Wenn alles gut läuft, sind die Planken dicht, ne, und die Ruder sind super. Der Trommler, das ist sozusagen unsere Führungskraft. Und wenn an diesen, ja, an diesen Instrumenten sozusagen oder an diesem Boot verbessert und optimiert wird, dann haben alle, die da drin sitzen in diesem Boot, etwas davon, sage ich mal, ja. Also ob jemand will oder nicht. Und deswegen finde ich immer, Verhältnisprävention ist so ein Rundumschlag an positiven Effekten für jeden und jede, ob sie nun wollen oder nicht. Aber beides ist wichtig.
Wir gucken jetzt noch mal auf ein spezifisches Thema, das auch ziemlich durch die Medien jetzt gegangen ist in letzter Zeit, und zwar Wechseljahre Menopause. Die Berücksichtigung von Beschwerden weiblicher Beschäftigter dahingehend wurde ja in der jüngsten Zeit eben öffentlich stark diskutiert. In Großbritannien ist man ja sogar so weit, was ich jetzt gelesen habe, dass so etwa 20, 25 bis 30% der Betriebe eine Richtlinie für die Wechseljahre implementiert haben, was auch immer dahinter steckt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt
Das
gar nicht
kann
so
ich dir
ganz.
sagen.
Sehr gut. Okay. Wie ist denn da der Stand hierzulande und vielleicht auch nochmal der Blick nach Großbritannien, irgendwie,
Ja.
was ist denn da zu empfehlen, vielleicht auch von uns? Was können wir denn da rausziehen von den Briten?
Von den Briten. Ja, Jörg, wenn du damit einverstanden bist, dann beantworte ich die Frage.
Du glaubst gar nicht, wie einverstanden ich damit bin.
Genau. Ja, auch selber als Betroffene, also man muss sagen, in Deutschland befinden sich ja derzeit ich glaube, 7,5 Millionen berufstätige Frauen in den Wechseljahren. Ja, das sind 16% aller Erwerbstätigen, also eine wirklich große Summe. Ne? 16% aller Erwerbstätigen sind Frauen, ne, die in den Wechseljahren sind. Und in Deutschland haben wir tatsächlich bisher, haben bisher nur wenige Unternehmen wirklich spezifische Richtlinien für den Umgang mit Wechseljahren am Arbeitsplatz etabliert. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel SAP. Aber vieles haben wir uns, Silke, du hast es angedeutet, aus den britischen oder ne, englischsprachigen Ländern auch importiert. Also Unilever ist zum Beispiel ein Unternehmen aus Großbritannien, was aber wirklich weltweit, also einschließlich auch in Deutschland, eine Richtlinie erstellt hat. Und da geht es tatsächlich, was sind das für Richtlinien? Da geht es um flexible Arbeitszeiten, auch Schulungen für Führungskräfte im Umgang, als Sensibilisierungskampagne im Umgang einfach mit diesem doch noch sehr tabuisierten Thema Wechseljahre. Vodafone tatsächlich auch, also die haben auch Aufklärungskampagnen, auch spezielle Führungskräfteschulungen, Schulungen oder halt auch Schaffung von Arbeitsbedingungen, die Frauen mit den typischen Wechseljahressymptomen halt auch unterstützen. Aber deswegen möchte ich hier auch nochmal wirklich ganz deutlich darauf zu sprechen kommen. Hier gibt es wirklich ein unglaubliches Potenzial auch für Unternehmen, wirklich auch so diese Chance wahrzunehmen, Frauen in den Wechseljahren hier auch wirklich nochmal ganz, ganz explizit zu unterstützen. Denn erstens ist es so, dass ein Großteil der Frauen ab 55 tatsächlich, also nicht ein Großteil, aber ich glaube, es sind 20%, das hat ein Institut für angewandte Forschung in Berlin in so einer Menopausenumfrage herausgefunden, dass Frauen über 55, 19% denken halt tatsächlich darüber nach, aufgrund ihrer hormonellen Beschwerden früher in Rente zu gehen. Also das ist ein Riesen, das sind 1,5 Millionen Frauen, die tatsächlich darüber nachdenken, die es nicht tun, ja. Aber in Zeiten von Fachkräftemangel und demografischer Wandel ist sowas natürlich eine Katastrophe. Und bei Frauen ist es so, dass das muss man auch noch mal sehen, neben diesen typischen Wechseljahresproblemen, die man hat, die auch wirklich nicht schön sind, ne, wenn es so wirklich auch um körperliche Gedächtnisprobleme geht und so weiter, haben Frauen hier aber auch ein ganz, der auch wirklich wieder endokrinologisch auch nachvollziehbar ist, weniger diesen, ich sage jetzt mal, diesen Fürsorgeaspekt mehr in sich, sondern eher so dieser Selbstbewusstseinsaspekt. Also ich kümmere mich jetzt um mich, meine Kinder sind groß und die werden auch mutiger, vielleicht auch ein bisschen kratzbürstiger, weil sie jetzt endlich die Chance haben, sich auf sich zu konzentrieren. Und wenn die Unternehmen hier auf dieses Pferd aufspringen sozusagen und in Weiterbildung für Frauen ab 55 investieren, in Umschulungen investieren, da schlummert wirklich ein großes Potenzial. Und das würde ich den Unternehmen tatsächlich auch raten, hier nochmal ganz explizit vorzugehen und auch das Tabu ein wenig zu brechen.
Absolut, eben. Ja, und Frauen in der Menopause auch als Teil von altersgemischten Teams mitdenken. Jetzt habe ich so künstlich versucht, eine Überleitung zu schaffen
Ach, ja, ich weiß, was du meinst.
zu dem Aspekt, den wir vorhin auch schon angesprochen hatten. Also da nochmal Blick auf das Miteinander, Jüngere und Ältere. Wir haben ja so gesagt, ja, also es gibt Gemeinsamkeiten, so unterschiedliche, aber es gibt auch unterschiedliche. Arbeitgeber setzen jetzt ja verstärkt auf altersgemischte Teams. Gut, das ist ja eine gute Entwicklung. Also das merken wir in den Auditierungen sehr stark natürlich. Vor allem das Ziel ist aber meistens, diesen Wissenstransfer beizubehalten, ne? Also so, wenn die Angst davor, dass die Älteren ja doch irgendwann unvermeidlicherweise rausgehen und so, und ich muss da irgendwie schauen, dass dieses Erfahrungswissen auch weitergegeben wird, auch das spezielle Wissen über Projekte etc. Der Nutzen wird aber hoffentlich auch in die andere Richtung gezogen, dass die Jüngeren neue Impulse auch geben können, in Arbeitsweisen, Ansichten hineinbringen, also da so ein bisschen für stärkere Diversität gesorgt wird. Habt ihr denn Einblicke, ob diese Zusammensetzung von Teammitgliedern unterschiedlichen Alters auch Effekte auf deren Gesundheit hat? Also ist das dieses Miteinander verschiedener Alterskohorten auch etwas Positives für das Wohlbefinden?
Also valide Daten dazu habe ich nicht. Ich habe auch keine brauchbaren gefunden. Ich kann es jetzt einfach nur so ein bisschen aus der Praxis herleiten. Also der Wunsch, das zu tun, macht ja aus Unternehmenssicht auch absolut Sinn. Du hast es schon angesagt, natürlich geht es darum, dass das Wissen nicht verloren geht, dass gerade Spezialwissen nicht verloren geht, aber das Unternehmen auch erkennen, dass ich von diesen Weisheiten in Anführungsstrichen der älteren Mitarbeiter auch die Jüngeren profitieren lasse. Durch Mentoring-Programme oder so etwas, einfach um das hinzubringen. Der meiste Widerstand ist aus meinen Erfahrungen heraus und aus den Gesprächen weniger, dass das Unternehmen sagt, das macht schon Sinn, statt die Mitarbeitenden dafür zu begeistern. Ja, dass sich so die in den Alterskohorten man sich doch wohlfühlt, weil man kennt sich, ist wahrscheinlich auch lange schon im Unternehmen, auch dort groß geworden. Und jetzt kommt so ein Jüngerer dazu, der hat ganz andere Ideen, der hat vielleicht auch eine ganz andere Dynamik, die man so nicht gewöhnt ist. Aber wenn man das gut vermischt, wo soll das einen negativen Effekt haben? Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Wunsch der Arbeitgeber zu sein, dass ich möchte die zusammenbringen, unterstützt auch die Mitarbeiter. Und manchmal muss man den formellen Rahmen einfach schaffen, damit das stattfindet. Weil es ergibt sich nicht automatisch. Also das bedarf der Unterstützung, der organisatorischen Unterstützung und auch klar artikuliert, dass ich das möchte. Weil sonst ist es eher so, dass die Jüngeren sich in ihrer Kohorte zurechtfinden,
So
wenn
ist
sie die
es.
Chance haben, wie auch die Älteren. Also diese Durchmischung aus meinen Erfahrungen, aus den Gesprächen, die ich geführt habe, nicht automatisch, aber wenn ich es organisatorisch unterstütze, wird es auf keinen Fall mehr zurückgedreht. Also mir ist kein Fall bekannt, wie gesagt, da sind wir völlig mit gescheitert oder das hat uns nur Unruhe gesorgt, beziehungsweise Ablehnung der Mitarbeiter. Ganz im Gegenteil.
Ja, insofern ein total positives Resümee tatsächlich. Bevor wir zum Schluss unseres Gesprächs kommen, wagen wir noch mal einen kurzen Ausflug in das Feld soziale Gesundheit. Katharina, du hattest das Stichwort auch vorhin schon genannt. Dazu gehören ja gesunde Arbeitsbedingungen, aber auch eben auch noch vieles mehr. Könnt ihr das mal kurz einordnen, dieses Konzept der sozialen Gesundheit, was dahinter steckt?
Gerne. Ja, also soziale Gesundheit findet sowohl im privaten als auch im Arbeitsleben statt, ja. Das sind halt einfach die Lebensumstände, die mich als soziales Wesen gesund erhalten und dazu gehören, wie du, glaube ich, jetzt gerade sagtest, gute zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaften, Familie im privaten Bereich, aber Kollegen im Arbeitsbereich oder Kommunikationsfähigkeit, insbesondere im Arbeitsbereich sich ausdrücken können, Konflikte lösen können, soziale Unterstützung, das heißt, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich einfach Hilfe geben können, auch annehmen, Teil einer Gemeinschaft sein. Hier geht es ja auch um das Thema Commitment im Arbeitsbereich und sich halt in irgendeiner Form einbringen in der Gesellschaft, privat oder beruflich halt im Unternehmen. Und so in dieser zunehmenden Hybridisierung der Arbeit und das mobile Arbeiten ist die soziale Gesundheit auch wirklich sehr viel bedeutsamer geworden, weil natürlich auch so soziale Interaktion sich da auch deutlich ändert, ja, und teilweise von Unternehmen dann auch aufgefangen wird, ne? Fehlende soziale Interaktion durch besondere Aktionen oder Meetings, verstärkte, regelmäßige Treffen, Mitarbeitendenfeste, Betriebsfeste etc., wo darauf auch inzwischen Arbeitgeber auch wirklich sich einbringen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also inwieweit können Arbeitgeber überhaupt da rein, jetzt hätte ich meine Grätschen gesagt, aber sich
Ja.
positiv einbringen in diesen Bereich soziale
Schon.
Gesundheit? Und wie weit sollten sie es auch, ne? Weil das ist ja schon
Ja,
komplex
klar,
auch,
es geht ja auch so in
ne?
den
So ein
privaten
bisschen
Bereich, ja.
übergriffig könnte es ja auch
Ja,
kommen,
das
ne?
stimmt, ja. Ja, ich denke einfach sensibilisiert sein, ja. Also auch in regelmäßigen Mitarbeitendengesprächen, wenn ich mit meinem Team halt auch regelmäßig spreche, dass ich halt auch wirklich über die Vereinbarkeit Beruf-Privatleben spreche. Wie sieht es, wie geht es dir eigentlich, ne? Auch so, auch geht es hier darum, auch Führungskräften zu befähigen, auch Hinweise, also so zu merken, wenn es meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin gerade nicht gut geht, ne? Durch soziale Isolation beispielsweise, ne? Ich denke, dass da gibt es viele gute Maßnahmen, wo wir ansetzen können, ohne übergriffig zu werden. Aber auch da gilt es wirklich, ja, Führungskräfte tatsächlich auch zu befähigen.
Ich,
Das
also
berühmte Nadelöhr.
der Arbeitgeber kann einen Rahmen schaffen und ich denke, es ist auch kein Problem, sich einfach mal zu versuchen, wie weit ich gehen kann oder gehen soll, weil ich merke, wann die Widerstände kommen. Ne, wenn irgendwann die Mitarbeiter signalisieren, oh, jetzt wird es aber ein bisschen dicke, dann kann ich das natürlich auch zurückdrehen. Ich kann aber auch mal Sachen initiieren, weil ich nochmal gerade zurück, auch zum Anfang, was wir so gesagt haben, was so an automatischen Kontakten wegfällt, weil ich mich nicht mehr sehe, weil ich mir nicht mehr im Gang über den Weg laufe oder sowas. Und sei das nur das kurze Hallo, wenn ich komme oder gehe, das ist einfach nicht mehr dann gegeben, wenn ich nicht vor Ort bin. Schon gar nicht, wenn ich parallel vor Ort bin. Teilweise ist es ja auch so, dass ich dann Kollegen habe, die in wechselnden Tagen, da, die sind zwar alle im Unternehmen, sind eigentlich noch da, aber sie sehen sich nicht. Und da kann ich als Unternehmen Rahmen schaffen, dass dieser Automatismus wieder stattfindet. Und das tut natürlich den Mitarbeitenden gut, aber auch, ja, jetzt kommt der BWLer durch, das hilft auch, den Laden am Laufen zu halten, weil vieles en passant erledigt wird, für das ich keine extra Sachen dann wieder machen muss. Wenn das wegbricht, dann fehlt etwas. Und ich muss es dann in der Regel schwierig kompensieren, aufwendig, teuer. Wenn ich da Möglichkeiten schaffe, die es ja auch gibt, um Gottes Willen, hilft allen.
Zum Abschluss jetzt möchte ich euch um eure Statements tatsächlich bitten. Und da lenken wir den Blick auch nochmal ganz konkret auf den Bereich Alters- und alternsbewusste Gesundheitsangebote. Braucht es vom Arbeitgeber spezifische Gesundheitsangebote für verschiedene Altersgruppen? Was meint ihr, Katharina? Ich gebe dir mal wieder den
Den
ersten, den
Vortritt,
Vortritt,
genau.
das Go.
Ja. Ja, ganz klar und eindeutig, ja, braucht man. Insbesondere, wenn ich einen großen Altersspagat habe in meinem Unternehmen, also beispielsweise Nachführung junger Menschen aufgrund von größeren Rentenabgängen, wo ich einen großen Altersspagat habe, dann binde ich auch die jungen Menschen an mein Unternehmen, ja, indem ich mich in diesem Unternehmen auch als, ich sage jetzt mal, als Lebensbegleiter irgendwie auch bezeichne, ja, oder definiere mit passenden Präventionsmaßnahmen, auch an die verschiedenen Lebensphasen angepasst, ne? Siehe Beruf und Familie. Wir machen ja auch lebensphasenbewusste Personalpolitik. Ein wenig unnötig halte ich es persönlich, wenn es so um Themen geht wie soziale Gesundheit, weil sozial gesunde Wesen oder soziale Wesen sind wir alle. Also ja, mit Einschränkungen.
Jörg.
Jetzt bin ich in der angenehmen Situation, mich meiner Vorrednerin anschließen zu können. Was ich mit einem klaren Ja mache, weil es Sinn macht, weil es sowohl den Menschen als auch den Organisationen hilft. Das ist kein Selbstzweck oder ein Nice to have. Ich bleibe dabei, das ist ein Must have.
Sehr schön. Wir haben ein tolles Gespräch, wie ich finde, über den Bereich Alters- und alternsbewusste Gesundheitsangebote in Betrieben geführt. Liebe Katharina, lieber Jörg, das war mit ganz viel Aha-Effekten für mich versehen und ich hoffe auch für die Zuhörenden. Ich danke euch vielmals für das Gespräch, für die Einblicke, vor allen Dingen auch diese Praxiseinordnung. Das fand ich besonders spannend. Und wer möchte, findet euch auf unserer Website natürlich. Da seid ihr ja gelistet unter unseren Auditoren, sei es zum Thema Gesundheit, aber eben auch insbesondere all over zum Thema Familien- und Lebensphasenbewusste Personalpolitik seid ihr auch die richtigen Ansprechpersonen. Insofern alle drauf zu gehen auf Katharina und auf Jörg und so. Ich danke euch vielmals für das Gespräch.
Vielen Dank, Silke.
Gerne, vielen Dank.
Und bis zu einem
Bis
nächsten
dann.
Mal vielleicht. Genau.
Gerne.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Podcast der Beruf und Familie Service GmbH.